Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Am Mikrofon für Sie bis 14:30 Daniel Heinrich. Dieses Wochenende ist das Ende der Berliner Luftbrücke 70 Jahre her. Die sogenannten Rosinenbomber sind seither fester Teil der Erzählung der deutschen Nachkriegsgeschichte. Gleich mehr zu Beginn dieser Sendung. In 2 Wochen stehen die Europawahlen an. Wir machen weiter mit unserer Europareihe. Heute Tu was für Europa. Eine parteiübergreifende Kampagne ist in Berlin gestartet. Thema Nummer 3. Falls Sie in einer Innenstadt hierzulande wohnen, ist es vielleicht ein bekanntes, ein leidiges Problem am Wochenende. Party folgt, das laut gröhlend und am Ende vielleicht sogar noch mit der dazugehörigen musikalischen Untermalung an Ihrem Schlafzimmerfenster vorbeizieht. Die Stadt Köln will dagegen nun vorgehen, und zwar friedlich mit einem sogenannten Lärmwagen. Was dahinter steckt, in der Reportage gegen Ende der Sendung. Los geht's mit einem historischen Thema. Am Sonntag jährt sich das Ende der Luftbrücke der Alliierten nach West-Berlin zum 70. Mal. Der Berliner Senat lässt sich nicht lumpen und lädt zu einem Fest auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof ein. 50.000 Gäste werden erwartet, darunter auch ein 98-jähriger Amerikaner, der einer der Rosinenbomber-Piloten war. Die Alliierten landeten damals mit ihren Maschinen unter anderem auf den Flughäfen Tempelhof und Tegel. So versorgten sie die Westberliner in der Zeit der Blockade durch die Sowjetunion. Historische Flugzeuge werden am Sonntag übrigens nicht in Tempelhof landen dürfen, aus Sicherheitsgründen. Was vor 70 Jahren geschah, daran erinnern Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, mit denen Sebastian Engelbrecht gesprochen hat.
Christa Bittner spielt ein Stück namens Geburtstagsgruß auf ihrem Flügel, umgeben von Schwarz-Weiß-Fotografien von alten Stadtansichten Berlins. Heute ist sie 78 Jahre alt. Während der Berlin-Blockade war sie 8, wohnte mit ihrer Mutter am Wedding im französischen Sektor. Die Sowjetunion hatte Autobahnen, Eisenbahnverbindungen und Schifffahrtswege nach West-Berlin abgeriegelt, weil die Westalliierten in ihrem Teil Berlins die D-Mark eingeführt hatten.
Ich weiß, wenn ich meiner Mutter sage, ich habe so einen Hunger, kriegte ich eine Ohrfeige. Die hatte ja auch Hunger. Es war so wenig, dass man also wirklich am liebsten am Daumen gelutscht hätte.
Im 2-Minuten-Takt landeten amerikanische und britische Maschinen auf den Berliner Flughäfen. Sie lieferten Trockenkartoffeln, Milchpulver, Mehl, Margarine, auch Kohle und Baumaterial und versorgten so vom Juni 1948 bis zum Mai 1949 2,2 Millionen West-Berliner. Christa Bittner blickt in den Berliner Himmel und sagt:
Also wenn ich ein Flugzeug sehe und das fliegt hier rüber, dann freue ich mich. Stört mich der Lärm auch nicht, gar nichts.
Der Fluglärm war den Berlinern willkommen. Auch der damals 20-jährigen Anita Stapel. Sie wohnt heute in einem Reihenhaus in Lichtenrade im südlichen West-Berlin. Vor 70 Jahren lebte sie in Kreuzberg.
Der Lärm war eben unentwegt Tag und Nacht, aber niemand hätte sich beschwert darüber.
Der Militärgouverneur der amerikanischen Zone, Lucius D. Clay, setzte die Luftbrücke als Mittel gegen die sowjetische Blockade West-Berlins durch.
Vor den Russen hatten wir immer Angst, vom Ende des Krieges an. Und als die nun zumachten, weil man ja auch in dem Moment nicht wusste, was draus wird. Die wollten ja Berlin sozusagen ganz haben. Und davor hatten wir riesige Angst. Wir waren im amerikanischen Sektor, zum Glück. Damals, da waren wir heilfroh. Denn Berlin wurde ja so aufgeteilt, dass man gar keine Wahl hätte. Da, wo man wohnte, da war man eben dann.
Der bekannteste amerikanische Pilot war der sogenannte Candy-Bomber Gale Halvorsen. Er ist heute 98 Jahre alt.
July 1948, I met 30 children Im Juli 1948 traf ich Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren. Sie kamen an den Stacheldrahtzaun des Flughafens Tempelhof und ich habe mich mit ihnen unterhalten, ungefähr eine Stunde lang. Während dieser Zeit haben sie sich nicht einmal beklagt, nicht genug zu essen zu haben. Sie sagten, eines Tages werden wir genug zu essen haben, aber wenn wir unsere Freiheit verlieren, werden wir sie nie wieder erlangen. Diese Kinder veränderten mein Leben.
Helverson bastelte kleine Fallschirme und befestigte Süßigkeiten daran. So landeten jeden Tag Schokolade und Bonbons für die Kinder in West-Berlin. Bald warfen Helverson und seine Crew täglich 425 Kilo Süßes ab. Davon hörte auch Christa Bittner. Sie lief zum Humboldthain, wo Helverson im Tiefflug die Kostbarkeiten verteilte.
Und der Größte hat dann immer aufgepasst, dass auch die Kleinen was kriegten. Und einer hat mir dann, als wir dann das Papier geschenkt, und dann habe ich da gerochen, das roch nach Schokolade.
Die Luftbrücke war ein politisch und technisch waghalsiges Unternehmen. 41 Briten, 31 US-Amerikaner und 13 Deutsche starben bei Unfällen während der Luftbrücke. Die Entschiedenheit der westlichen Alliierten und ihre Sanktionen gegen die sowjetisch besetzte Zone führten am 12. Mai 1949 zum Einlenken der Sowjets.
Wir wussten, sie schaffen es. Wir wollten das ja auch. Wir haben ja gehungert. Wir haben alles gemacht, was wir konnten, damit wir am Leben bleiben.
Und vor allem die Tatsache, dass es da Menschen gab und die vorher unsere Feinde waren, die uns ja besiegt hatten. Und dass die plötzlich so humanitär handeln und den ehemaligen Feinden auch solche Pakete zukommen lassen. Das fand ich unglaublich.
Heute fragt sich Anita Stapel, warum das deutsch-amerikanische Verhältnis in den 70 Jahren seit Ende der Luftbrücke so gelitten hat.
Dieses Gefühl den Amerikanern gegenüber, das ist mir unfassbar, dass das heute auf diese Weise so in die Brüche ging. Ja.
70 Jahre nach Ende der Berliner Luftbrücke, Erinnerung an die Rosinenbomber. Sebastian Engelbrecht berichtete.
Auf den Spuren der EU in Deutschland.
In gut zwei Wochen, Ende Mai, ist Europawahl. Nicht für jeden ist immer zugänglich, was im fernen Raumschiff Brüssel so passiert. Gegen dieses Unwissen will der Verein Tu was für Europa angehen. Unter dem Motto, wir dürfen Europa nicht denen überlassen, die es abschaffen wollen, rufen die Initiatoren dazu auf, sich für die gemeinsamen Werte und den Zusammenhalt auf dem Kontinent zu engagieren. Anlässlich des Europatags hat der Verein gestern in Berlin die bundesweite Plakat- und Social-Media-Kampagne Hashtag MyEurope vorgestellt. Mit dabei eine ganze Reihe Prominente, von denen einige auch musikalisch aus sich herausgingen. Zumindest ein ganz klein bisschen, wie Caroline Born beobachtet hat.
Zaghaft wippen alle drei mit. Martin Schulz, Franziska Brandner und Alexander Graf Lambsdorff. Neben ihnen bunte Europaflaggen. Dafür haben sie sich zusammengeschlossen.
Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen gekommen sind. Und warum bist du eigentlich hier?
Ich bin hier, weil ich immer schon mal Vorgruppe für Martin Schulz sein wollte. Ich bin hier der Anheizer, wir sind hier die Anheizer für unseren Präsidenten der Herzen. Ich bin hier, weil es eine überparteiliche Initiative für Europa ist.
Die Grüne Brandner und Lambsdorff von der FDP sind sich heute einig, ganz besonders mit dem Sozialdemokrat Schulz. Tu was für Europa heißt ihr Verein, den sie vorstellen. Denn die Idee von Europa fänden viele gut, aber nicht die europäischen Institutionen. Der Europatag im Allianzforum in der Nähe des Brandenburger Tors sollte deswegen emotional ansprechen. Also kein Brüssel, keine langen Debatten, sondern etwas fürs Herz. Zum Beispiel Sängerin Joy Denalani.
Und alles leuchtet nur für dich. Alles leuchtet, alles strahlt in hellem Licht.
500 Europabegeisterte sind zum Kampagnenstart des Vereins gekommen. Viele jung und schick angezogen. Vereinzelt ein paar Europa-Pullis oder Schals. Bei ihnen kam es gut an, als der TV-Moderator Klaas Häufer-Umlauf per Video zugeschaltet wurde aus seiner Show in München.
Es ist wichtig, dass wir nicht einfach tatenlos zusehen, wie diese schöne Sache, die zumindest meiner Generation einfach so übergeben wurde, vor unseren Augen kaputt geht.
Doch der eigentliche Star des Abends ist Martin Schulz.
Zu sagen, wir verfolgen eine Idee, dass Nationen über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, statt gegeneinander zu schießen, ist für mich und ich glaube für viele hier eine der größten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte, die zu bewahren, ist den Kampf eines jeden Einzelnen und einer jeden Einzelnen wert.
Tu was für Europa soll diejenigen erreichen, die sich für die europäische Idee einsetzen wollen, aber keine Lust auf eine Partei oder Bewegung hätten, so Schulz.
Der Verein hat dieses Ziel durch Kampagnen, die Leute verkürzt dargestellt, da abzuholen, wo sie in ihrem Lebensalltag sind. Die einen kochen gerne, die anderen singen gerne, Dritte spielen gerne Fußball. Wir machen eine Menge von Aktivitäten, bei denen Leute die Chance bekommen sollen, zeitlich begrenzt, mit einem Anfang und einem überblickbaren Ende, sich dennoch ohne langfristige Verpflichtung für Europa sichtbar äußern zu können.
Die Botschaft: Wir sind für Europa, wir sind mehr, aber wir müssen lauter werden. Den Zuschauern hat das gefallen.
Es hat auf jeden Fall Lust gemacht, damit zu machen.
Es gab coole Reden aus allen möglichen politischen Richtungen.
Dass es so eine Initiative gibt, finde ich ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig auch für die Europawahlen.
Zum Abschluss war der Berliner Hauptbahnhof mit großen bunten Europaflaggen beleuchtet. Und passend zum Europatag gab es einen Chor.
Die letzten Tage war es dafür eigentlich zu kalt, aber normalerweise beginnt spätestens an den Maiwochenenden die Grillsaison. Sowohl in den Gärten als auch in den Parks und auf den öffentlichen Plätzen kann endlich wieder die Sonne genossen und bis spätabends gefeiert werden. Allerdings sind gerade diese Partys bis tief in die Nacht inzwischen ein großes Problem in den Großstädten. Dort mehren sich die Beschwerden von Anwohnern über gröhlende Partygäste und laute Musik. Die Stadt Köln versucht, den sozialen Frieden wiederherzustellen, indem sie sogenannte Lärmbalken auf die Straße schickt. In Zweierteams fahren Polizei und Ordnungsamt zusammen Streife und sorgen für Ruhe. Stefanie Gebert ist mitgefahren.
Habt ihr mal Ausweise da?
Natürlich.
Nein.
Ja. Wer von euch ist denn unter 18?
Es ist Samstagnacht, kurz nach 23 Uhr. Polizeibeamter Raffaele Matera hat mitten in einem Wohngebiet nahe der Galopprennbahn in Köln ein Dutzend Teenager gestoppt.
Ausgangssituation war ein Anruf eines Bürgers hier aus dem Bereich, der sich über randalierende Jugendliche beschwert hat. Also die toben hier rum, schreien hier rum und dann läuft das unter Randale. Das kann einfach nur Rumgeschrei sein. Das kann aber auch sein, dass sie irgendwo hier gegen Automaten treten, gegen Autos treten.
Tatsächlich lässt sich kein Hinweis auf Sachbeschädigung finden und ohne Anstalten kramen die Jugendlichen ihre Personalausweise hervor. Der Wortführer, ein schlaksiger junger Mann in schwarzem Anorak, verspricht, dass die Gruppe friedlich bleibt. Nachdem die Personalien der Beteiligten geklärt sind, dürfen sie weiterziehen.
Vielen Dank. Passt auf euch auf.
Alles Gute. Ja.
Ja.
Schönen Abend noch. Euch.
Tschüss.
Ciao.
Wie man merkt, die waren natürlich auch angetrunken, 17, 18 durchgängig. Und dann brauchen die eine kurze Ansprache und wissen, dass sie nicht unentdeckt sind. Und dass sie verstehen, dass sie einfach laut sind. Und dass das irgendwo auch bei den Anwohnern so ankommt, als wenn die hier irgendwas veranstalten, was vielleicht nicht in Ordnung ist.
Nächtliche Ruhestörung, das bedeutet am Wochenende in Köln Einsatz für den Lärmwagen, jeweils mit einem Polizeibeamten und einem Vertreter vom Ordnungsamt besetzt. An diesem Samstag fährt Polizist Raffaele Matera gemeinsam mit Claudia Dresen im Kölner Stadtteil Nippesstreife. Nach dem ersten Einsatz mit den Jugendlichen geht es weiter zu einem nahegelegenen Spielplatz.
Um einfach Präsenz zu zeigen, weil wir haben halt das Problem, gerade abends mit Jugendlichen oder Heranwachsenden, die halt auf den Kinderspielplätzen Alkohol konsumieren, Zigarettenkippen in den Sandkasten schmeißen, was natürlich für Kleinkinder lebensgefährlich sein kann. Oder dann werden die Flaschen da irgendwie kaputtgeschmissen. Und deswegen fahren wir einfach hier Präsenzstreife, um zu gucken, ob hier alles okay ist.
Claudia Dresen leuchtet vom Auto aus mit der Taschenlampe auf den dunklen Sandkasten und die Tischtennisplatte. Wenn Gerümpel, Flaschen oder Müll zu sehen sind, wird das von der Mitfünfzigerin notiert, um es an Kollegen im Ordnungsamt weiterzuleiten.
Bei diesen Fahrten und zwischen diesen Einsätzen besteht immer die Möglichkeit, überall mal nach dem Rechten zu sehen, überall Präsenz zu zeigen, sowohl beim Bürger das Sicherheitsgefühl zu stärken, als auch bei den Personen, die dieses Sicherheitsgefühl vielleicht gefährden, durch die Präsenz zu zeigen, Achtung, wir sind da, wir gucken auf euch, wir denken an euch.
Erklärt Heribert Büth vom Kölner Ordnungsamt. Inzwischen sind 5 Lärmwagen im Kölner Stadtgebiet unterwegs. Pro Jahr bearbeiten sie etwa 3000 Beschwerden. Das Konzept hat sich bewährt, sagt Büth, denn die Aufgabenbereiche von Polizei und Ordnungsamt ließen sich prima bündeln. Außerdem sei der Lärmwagen nach Beschwerden über Krach oftmals schneller vor Ort als die übliche Polizeistreife. Die müsse sich in der Nacht schließlich auch um andere Vorfälle kümmern.
Das Schlimmste für den Bürger ist, wenn er sich 2 Stunden nachts rumgequält hat mit einer Lärmquelle und sich dann entschließt anzurufen und er bekommt dann nicht sofort geholfen. Das ist natürlich frustrierend.
Nächster Einsatz in dieser Nacht für das Team Matera Dresden. Diesmal geht es um laute Partymusik in einem Mehrfamilienhaus. Inzwischen ist es weit nach Mitternacht und es gilt die gesetzliche Ruhezeit zwischen 22 und 6 Uhr. Nachdem die Beamten am Einsatzort eingetroffen sind, überzeugen sie sich von der Lautstärke und klingeln an der Wohnung, aus der die Musik schallt. Auch hier werden die Personalien der Bewohner festgestellt. Polizist Raffaele Matera ermahnt die Partygäste schließlich, leise zu sein. Und Beamtin Claudia Dresen kassiert ein Verwarngeld von 50 Euro. Auch wenn mancher Polizist bei einem ähnlichen Einsatz mal die Augen zudrückt, eine mündliche Verwarnung ist bei dem Einsatz im Lärmwagen nicht vorgesehen.
Alles klar, dann wissen Sie Bescheid, ja? Dann noch einen schönen Abend.
Die Stadt Köln nimmt jetzt die Ruhestörung wahr. Und ich habe halt den Blick drauf gehabt, ist derjenige, der sich da in der Wohnung aufhält, möglicherweise jemand, der sich gar nicht in Deutschland aufhalten darf. Und dann kommt Polizei mit ins Spiel. Das sind kurze Wege. Das ist sehr vorteilhaft.
Stefanie Gebert war unterwegs mit dem Lärmwagen in Köln. Um nervtötenden Krach in unserem Alltag und was wir dagegen tun können, wird es auch morgen noch mal ausführlicher in unserem Wochenendjournal gehen. Wir fragen jenseits der Stille, wie viel Lärm vertragen wir? Morgen ab 9.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Uhr 27. Damit endet Deutschland heute. Am Freitag um punkt 2:30 hören Sie die Nachrichten. Im Anschluss daran Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Thema dort unter anderem Teilhabe für alle. NRW-Gymnasien müssen Inklusionsschüler nicht mehr aufnehmen. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich, der schon halb im Wochenende ist. Schönen Tag.